Genau. Gut, jetzt ist es auf meiner Uhr 12 Uhr. Deswegen werde ich jetzt auch beginnen. Die, die jetzt neu hier reingewechselt haben, willkommen im Hörsaal 1. Wir haben jetzt den nächsten Vortragenden, Falk Czeile, der uns was zu Geodaten als hochwertige Datensätze erzählen wird. Falk ist nein, ist Jurist, aber wird wahrscheinlich hier auch keine Rechtsberatung machen. Dafür muss man dann persönliche Verträge schließen, nehme ich mal an. Bitte schön.
Ja, recht vielen Dank. Herzlich willkommen zum Vortrag Geodaten als hochwertige Datensätze. Ist angekündigt worden, ja, es wird jetzt wieder ein bisschen juristischer, aber ich denke, ihr werdet das verkraften. Wir werden uns zunächst, damit wir verstehen, worüber der eigentliche Vortrag geht, über die hochwertigen Datensätze, was bisher geschah, anschauen, dann das noch ein bisschen in den Kontext zur PSI-Richtlinie setzen und schließlich gucken wir uns das an, was die Durchführungsverordnung im Gepäck führt. Ja, mehr Open Data Wagen, ein Motto, das die EU-Ebene schon relativ lange verfolgt, nämlich seit 2003. Nun, 1996 hatten wir noch so klassisch Neoliberalismus, Daten müssen geschützt werden, damit man Geld damit verdienen kann. Datenbankrichtlinie, Datenbankherstellerrecht seit 1996 im Urheberrechtsgesetz geregelt. Dann 2003 kam die EU-Kommission auf die Idee und hat gesagt, Mensch, die öffentliche Hand sitzt ja auf einer Menge Daten. Es wäre eigentlich eine schlaue Idee, auch unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten, die so ein bisschen zugänglich zu machen und hat also die erste Version der Public Sector Information Richtlinie veröffentlicht. Und dann in einer anderen Abteilung der EU-Kommission hat man dann gesagt, Mensch, und da haben wir ja noch Geoinformationen und das ist ja auch eine spannende Sache. Und wenn wir das ein bisschen vereinheitlichen können und koordinieren auf EU-Ebene, ist das auch eine gute Sache. Und dann kam also 2007 noch speziell auf Geodaten ausgerichtet die INSPIRE-Richtlinie. So, und ne, die EU-Kommission arbeitet da ja auch so ein bisschen. Naja, nach Projektmethoden, die gucken sich das dann nach einer Weile an, was die Richtlinien, die sie gemacht haben, so gebracht haben. Und da haben sie dann 2013 festgestellt, naja, unsere Empfehlung an die öffentlichen Stellen, Open Data zu machen, dem sind die nicht so nachgekommen. Also haben sie gesagt, wir schärfen das 2013 nochmal ein bisschen nach. Und dann haben sie sich das 2019 nochmal angeguckt und haben gesagt, na, das scheint immer noch nicht zu reichen. Jetzt müssen wir wohl mal den Vorschlaghammer rausholen und es noch ein bisschen eindeutiger in unsere Richtlinie schreiben. So ist es dann 2019 gekommen und aktuell haben wir also, und diese Richtlinie, da hat man dann ja immer ein bisschen Zeit als Nationalstaat, das umzusetzen. Für die letzte Novellierung der Public Sector Information Richtlinie waren 2 Jahre Zeit und 2021 dann umgesetzt im jetzt Datennutzungsgesetz. Ja, vorher hieß das Ding Informationsweiterverwendungsgesetz, jetzt seit Novellierung und Anpassung an die neue PSI-Richtlinie Datennutzungsgesetz, weil EU-Richtlinien müssen ja immer noch in nationales Recht überführt werden. Also die PSI-Richtlinie ist mit dem Datennutzungsgesetz in nationales Recht überführt worden. Und im Datennutzungsgesetz beziehungsweise in der PSI-Richtlinie steht drin, sagt die ist gesagt, da kommt noch was. Nämlich genaueres zur Ausgestaltung und Lizenzierung von hochwertigen Datensätzen darf die EU-Kommission durch einen delegierten Rechtsakt selber regeln. So, und dann saßen natürlich alle gespannt und haben gewartet, was wird drinstehen, weil in der PSI-Richtlinie steht erstmal nicht viel mehr drin, als dass es hochwertige Datensätze gibt und Geodaten dazugehören. So, dann hatten wir 2022 im Sommer oder Frühsommer, Spätfrühling den ersten Entwurf vorliegen. Da konnte man dann nochmal Stellung nehmen. Und dann kurz vor Weihnachten hat die EU-Kommission die Richtlinie, die Durchführungsverordnung zur Festlegung hochwertiger Datensätze beschlossen. Und im Januar dann ist diese Durchführungsverordnung im Amtsblatt der EU veröffentlicht worden, damit also bekannt gegeben, und jetzt läuft die Frist zur Umsetzung, die dann nächstes Jahr im Sommer enden wird. So, hier können wir jetzt noch ein bisschen juristisches Jeopardy spielen und lustiges Abkürzungsraten machen, aber ich habe ja schon ungefähr verraten, was das alles ist. Bloß nochmal zum Kontext, wie diese einzelnen Normen, die wir auf EU-Ebene haben, dann auf die Anwendungsebene kommen. Ne? Wir haben die INSPIRE-Richtlinie, und wenn wir über Geodaten der Bundesländer reden, reden wir dann auch über die Landes-GDI-Gesetze oder Vermessungsgesetze der Länder, wo dann ein Teil auch zur GDI mit drin steht, wo dann steht, wie man zu den Geodaten kommt. Und dann haben wir die PSI-Richtlinie, die im Datennutzungsgesetz auf Bundesebene umgesetzt worden ist. Und wir haben die HVD-Verordnung, also die Durchführungsverordnung für die hochwertigen Datensätze, die direkt von der EU-Kommission kommt und unmittelbar gilt. Ne, das macht es dann auch ein bisschen interessant für den Juristen. Das ist der orange Bereich da unten, wenn man einmal eine Interpretation vom nationalen Gesetzgeber, eine Richtlinie hat, und dann aber einen unmittelbar geltenden Rechtsakt, der direkt von demjenigen kommt, der die PSI-Richtlinie auch mit verantwortet hat. Na, das passt dann vielleicht nicht ganz immer. INSPIRE-Richtlinie spielt dann hier auch immer eine wichtige Rolle, weil wenn man in die PSI-Richtlinie guckt, sagt die nur, es wird nur die Weiterverwendung geregelt. Der Zugang zu Datensätzen muss sich aus einer anderen gesetzlichen Grundlage ergeben. Und in unserem Bereich der Geodaten ist das dann natürlich die INSPIRE-Richtlinie, wo drin steht, bestimmte Datensätze müssen verfügbar gehalten werden. So, das habe ich quasi alles jetzt schon ein bisschen erzählt. Also, was hochwertige Datensätze sind, ist in der PSI-Richtlinie definiert. Dokumente, deren Weiterverwendung mit wichtigen Vorteilen für die Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft verbunden sind, und so weiter und so fort. Erstmal bloß allgemein beschrieben. Wichtige Anforderung, die auch schon in der PSI-Richtlinie definiert ist, dass dann hochwertige Datensätze kostenlos sein müssen, aber dann eben auch maschinenlesbar über APIs abgreifbar und für Massendownloads geeignet gegebenenfalls. Ne? Also auf EU-Ebene stehen die Zeichen eindeutig zur Weiterverwendung und Digitalisierung. So, und dann, ne, vor diesen einzelnen Richtlinien sind ja immer die Erwägungsgründe. Da kann man so ein bisschen reingucken und erfahren, was sich der Richtliniengeber so dabei gedacht hat. Und da wird schon so ein bisschen angedeutet in der PSI-Richtlinie, wohin die Reise geht. Ne, also hochwertige Datensätze können thematische Kategorien, unter anderem Postleitzahlen, nationale, lokale Karten, Klammer auf Georaum, Energieverbrauch und so weiter und so fort sein. Und dann, hinten in der PSI-Richtlinie steht, wird's dann noch ein bisschen konkreter. Da steht dann also, zu den hochwertigen Datensätzen gehören Informationen aus dem Georaum, aus der Erdbeobachtung und Umwelt, aus der Meteorologie, aus der Statistik, zu Unternehmen und zu Mobilität. Mehr steht in der PSI-Richtlinie nicht drin. Und deswegen waren jetzt die Nationalstaaten alle fürchterlich gespannt, was denn in dieser Durchführungsverordnung drinstehen wird. Denn die soll oder konkretisiert diesen groben Rahmen, den wir hier in der PSI-Richtlinie lesen. Ne? Und je nachdem, also was in dieser Umsetzungsverordnung, in dieser HVD-Verordnung steht, bedeutet das dann eben, dass es mehr oder eben weniger Open Data gibt, je nachdem, was die EU-Kommission dann vorgibt. Na, also die Konkretisierung, was denn nun wirklich hochwertige Datensätze sind, definiert diese HVD-Verordnung, und man hat sich eben zu diesem Schritt entschieden, weil eben die Nationalstaaten teilweise sehr zögerlich sind bei der Umsetzung, was Open Data ist. Und man hat sich jetzt gesagt, naja, wenn wir es schwarz auf weiß irgendwo hinschreiben, das ist als Open Data bekannt zu geben, da kann sich niemand mehr sperren. Schauen wir mal. Okay, das war also so das Vorgeplänkel, wie wir die PSI-Richtlinie zu uns kam, welche Ideen sie verfolgt und welche groben Regeln sie trifft. Und jetzt gucken wir mal in die Durchführungsverordnung. So, und da, ne, wie das so ist mit Durchführungsverordnungen, wird man vom Text erschlagen. Der Vorteil ist, das können auch Nicht-Juristen verständlich lesen, weil da ist eben aufgezählt, was alles so zu hochwertigen Datensätzen und damit zu Open Data gehört. Und bei Geodaten, wenn wir uns diese Aufzählung da überhaupt in den Anhängen, im Anhang zu dieser HVD-Verordnung angucken, stellen wir fest, ja, das sind größtenteils die Inspire-Daten. Ne, die stehen ja eh schon bereit und jetzt sagt die EU-Kommission bloß noch, und alle oder wesentlicher Teil der Inspire-Daten sind hochwertige Datensätze und sind also künftig als Open Data durch die Nationalstaaten bereitzustellen. Also hier Bereich Geodaten, dann Erdbeobachtung und Umwelt, Gewässernetz, Schutzgebiete, Höhen, Geologie, Bodenabdeckung, also alles Inspire-Themen, was neu oder nicht was neu ist. Es werden auch Umweltthemen, ja, also die beobachten natürlich auch die aktuellen politischen Entwicklungen und es gibt jede Menge europäische Richtlinien und Verordnungen, wo auch Umweltdaten erhoben werden. Auch die werden teilweise zu hochwertigen Datensätzen erklärt. Da muss man dann aber eben, also da steht genau, aus welcher Verordnung welcher Datensatz dann hier drunter fällt. Muss man sich dann angucken. Meteorologische Daten haben wir auch, die hier drunter fallen. Statistische Daten kann man auch gucken, ob da was Nützliches für einen dabei ist. Unternehmen hat jetzt nicht so viel mit Geodaten zu tun. Und im Bereich Mobilität wieder Verkehrsnetze, die wir auch schon aus dem Bereich Inspire kennen. Und dann legt quasi zu jedem Datensatz die Verordnung auch noch fest, wie aktuell die Daten sein müssen, in welchem Maßstab, in welcher Granularität sie verfügbar sein müssen und so weiter. So, dann steht erstmal fest, welche Daten betroffen sind. So, und dann kommt man zur nächsten Frage. Welche Lizenz? Weil wir haben ja gesehen, seit 1996 stehen Datensammlungen unter Datenbankherstellerschutz, auch die der öffentlichen Hand. Aber die öffentliche Hand kann man eben durch Gesetze steuern. Und das haben wir dann hier. Datensätze müssen kostenlos verfügbar sein. Hochwertige Datensätze werden unter den Bedingungen der Creative Commons Public Domain Dedication License abgegeben oder unter der Creative Commons Namensnennung. Das sind also die beiden Lizenzen, die die EU-Kommission vorsieht. Aber damit man sich überhaupt mit den Mitgliedstaaten einigen konnte, hat man eine Öffnungsklausel rangepappt und dort steht, oder einer gleichwertigen oder weniger einschränkenden Lizenz. Also Lizenzen, die so ähnlich sind wie die Creative Commons Namensnennung, können auch verwendet werden. Oder weniger einschränkend, also auch andere gemeinfreie Lizenzen beispielsweise. Damit haben wir also alle Daten, die genannt sind in der Aufzählung, die ich gerade gezeigt habe, müssen künftig entweder unter Creative Commons Zero oder Creative Commons Namensnennung stehen oder einer dazu gleichwertigen Lizenz. So, und das bringt uns natürlich wieder dazu, was bedeutet denn das für OpenStreetMap, weil können wir diese Daten denn gegebenenfalls nutzen? Und das bringt uns dann auch zum leidigen Thema der Lizenzkompatibilitäten. Und wer schon mal einen Vortrag von mir gesehen hat, der erinnert sich vielleicht, die einzigen Lizenzen, die wirklich unproblematisch sind, sind diese Zero-Lizenzen, weil die eben wirklich gar keine Bedingungen stellen. Schon bei der Namensnennung haben wir ein Problem, weil diese Namensnennung ist schon so ein kleines Share-alike. Das darf nicht unterwegs verloren gehen, wenn die Daten weitergegeben und verwendet werden. Und dann stellt sich natürlich jetzt unter dem OpenStreetMap-Fokus, wie machen wir das bei OpenStreetMap, dass die Namensnennung eben tatsächlich erhalten bleibt, weil bei einer frei editierbaren Datenbank ist das eben nicht so ohne. Dann Vortrag vom letzten Jahr, da haben wir dann auch nochmal die Datenlizenz Deutschland ganz außen auf der rechten Seite, die ja auch so ein bisschen spezielle Bedingungen teilweise stellt. Wie gesagt, wir können festhalten, die CC0, die ist unproblematisch in alle Richtungen, da kann man auch reprivatisieren, aber auch in OpenStreetMap importieren. Bei der CC BY haben wir das Problem mit der Namensnennung, die nicht verloren gehen darf. Und das gleiche Problem kennen wir halt auch schon von der Datenlizenz Deutschland Namensnennung. Mit anderen Worten, auch hier, also bei der CC BY, wird OpenStreetMap nicht ohne Lizenzaddendum auskommen, wo also der Lizenzgeber noch erklärt, in welcher Form er sich die Namensnennung vorstellt und ob das bei OpenStreetMap, so wie es dort gemacht wird, in Ordnung ist. Erst dann können wir ganz sicher sein, dass dann auch in diese Richtung Lizenzkompatibilität vorgesehen ist. Und dieses Problem scheint auch schon jemand gesehen zu haben, denn wir lesen in Artikel 4 Absatz 3 der HVD-Verordnung, dass eine Anforderung bezüglich der Namensnennung des Lizenzgebers zusätzlich vom Lizenzgeber festgelegt werden kann. Also es ist genau dieses Lizenzaddendum, was ich beschrieben habe, ist auch schon vorgesehen, dass diese Möglichkeit besteht. Also sozusagen einen näher erläuternden Text mit der Lizenz noch zusätzlich mitzugeben. Gut, da langer Rede, kurzer Sinn, hier nochmal zusammengefasst. Zur Herstellung der Lizenzkompatibilität ohne Addendum wird es nicht gehen, wenn wir es bei OpenStreetMap verwenden wollen. So, jetzt haben wir also gesehen, es gibt eine Menge Inspire-Datensätze, die künftig unter CC BY oder CC0 veröffentlicht werden. Tja, in Deutschland nehmen wir aber gern die Datenlizenz Deutschland 2.0, ne? Und die haben wir auch schon jetzt lieb gewonnen mittlerweile, weil nach dem Motto, dass die nehmen das ja auch, da kann ich ja nichts falsch machen. Was bedeutet das? Naja, da stellt sich auch unter den Vorgaben der HVD-Verordnung, ob es sich bei der Datenlizenz Deutschland um eine gleichwertige oder weniger einschränkende Lizenz handelt. Denn ich habe das vorhin schon in einem Nebensatz erwähnt. Die Datenlizenz Deutschland verlangt ja einen statischen Link zum Lizenztext der Datenlizenz Deutschland. Das ist so in den Lizenzbedingungen vorgegeben und sie fordert eine URI-Angabe im Lizenztext. Und da können sich jetzt Juristen natürlich treffend drüber streiten, ob das gleichwertig oder weniger einschränkend ist oder ob das stärker einschränkend ist als die CC BY. Und mein Bauchgefühl sagt mir im Augenblick, es ist wohl stärker einschränkend, weil es ja zusätzliche Bedingungen zur Namensnennung sind. So, aber das bleibt spannend. Wie gesagt, man soll nie das Beharrungsvermögen großer Organisationen unterschätzen. Das sehen wir bei der Verwendung von Facebook durch die Bundesregierung, aber wir werden es wahrscheinlich auch hier bei den Vermessungsverwaltungen der Länder beobachten können. Also ich bin gespannt. Ich denke, da wird sich noch der eine oder andere Vortrag vielleicht daraus ergeben. Gut, dann die HVD-Verordnung selber ist relativ kurz, da steht eben kurz und knackig drin, CC0 oder CC BY. Und dann liest man hinten im Anhang, wo also die einzelnen Datensätze aufgelistet sind, dann stellt man fest, Mensch, die CC0 kommt überhaupt nicht mehr vor. Da wird aber zumindest die CC BY gefordert. Ich vermute, dass das auch irgendein Kompromiss war, dass vielleicht auch Ländervertreter gesagt haben, oh nee, das Wort CC0, da kriegen wir Hautausschlag, da können wir nicht zu Hause auftreten mit. Lasst uns mal hinten bloß die CC BY reinschreiben und bloß von die CC0. Also keine Ahnung, was da die Idee ist, aber also CC BY muss mindestens kommen. Und man liest dann auch eben zu jeder Kategorie von Datensätzen. Die Datensätze werden zur Weiterverwendung zur Verfügung gestellt unter den Bedingungen der Creative Commons Lizenz. Und dann kommen noch so ein paar weitere Punkte, die je nach Datensatz so ein bisschen abweichen, ne? Bei geografischen Informationen haben Sie halt gegebenenfalls da noch ein paar andere Anforderungen, als wenn es um Statistikdaten oder um Daten von Unternehmen geht. Das Ganze geht natürlich auch nicht ohne Übergangsregeln, weil jetzt sagen alle mal, oh, wir haben uns so schön das überlegt, wie das jetzt laufen soll, so schnell geht das nicht. Also in Fällen, in denen sich die kostenlose Bereitstellung hochwertiger Datensätze durch öffentliche Stellen die Einnahmen erzielen müssen, können die Mitgliedstaaten die Stellen für einen Zeitraum von höchstens 2 Jahren von den Anforderungen der kostenlosen Bereitstellung hochwertiger Datensätze befreien. Also die Landesvermessungsämter, die sich bisher noch sträuben, Open Data zu machen, haben noch 2 Jahre Zeit, sich dran zu gewöhnen. Ne, so, also da kann man jetzt noch 2 Jahre Change Management betreiben. Diese Umsetzungsregel, die wir hier in der PSI-Richtlinie sehen, die ist dann in § 10 Absatz 5 Datennutzungsgesetz geregelt. Und da ist dann lustigerweise die Frist schon abgelaufen. Ne? Weil im Datennutzungsgesetz steht drin, die Unentgeltlichkeit der Nutzung hochwertiger Datensätze ist spätestens 12 Monate nach dem 23. Juli 2021 umzusetzen. Aber die HVD-Verordnung hat ja jetzt eine eigene Regelung getroffen und die gilt jetzt für die Umsetzung. Ne? Und das ist das, was ich meinte, wenn Sie einmal eine Interpretation einer Richtlinie haben und man dann einen unmittelbar geltenden Rechtstext aus EU-Ebene haben. Dann kommen solche Sachen raus, wo man staunt. Wer sich angucken will, welche Bundesländer noch ein Change Management nötig haben, kann sich hier unter 1 die Liste angucken, weil die mussten sich alle melden und sagen, hier, wir wollen weiter Daten kostenpflichtig abgeben. Also die sind alle in einer bei der Bundesnetzagentur geführten Liste aufgeführt. Gut, damit haben wir es geschafft. Also ich denke, die HVD-Verordnung ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Open Data, auch im Bereich der Geodaten. Man muss mal schauen, wie das jetzt in den Bundesländern umgesetzt wird, die sich bisher renitent gezeigt haben. Ich denke, einige Bundesländer werden jetzt noch ihre Liebe zum Datenschutz entdecken, ne? Weil wenn man irgendwas verhindern will und Datenschutz ist einem sonst nicht wichtig, aber bei solchen Sachen erinnert man sich dann doch gern, dass es da irgendwas gab. Die Lizenzproblematik haben wir besprochen. Die ist nur durch ein Addendum zu lösen, wenn es in Richtung OpenStreetMap geht. Aber insgesamt denke ich, wirklich ein schöner Schritt. Aber natürlich, das hat ja die Auflistung auch gezeigt, die wir uns angeguckt haben, es sind im Wesentlichen Inspire-Daten. Also bei allen Geodaten, die nicht aus den Inspire-Anhängen kommen, sind wir weiterhin auf den guten Willen der geodatenführenden Stellen angewiesen, ob die sie freigeben oder nicht. Da gibt es dann quasi keine Handhabe für. Noch nicht, ne? Vielleicht in 3, 4, 5 Jahren gibt es dann vielleicht die nächste Novelle der PSI-Richtlinie. Lassen wir uns mal überraschen und schauen der Dinge, die da geschehen. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Falk. Ich habe ein wenig mit den Moderationskarten geschlampt, weil ich so fasziniert war von dem Vortrag. Man könnte es vielleicht zusammenfassen mit, die Welt könnte so einfach sein. Wir haben eine Online-Frage bisher reinbekommen. Ich versuche die mal vorzulesen. Sind nur die Inspire-Datensätze betroffen oder auch die Quelldatensätze, aus denen die Inspire-Datensätze abgeleitet werden? Die lassen sich ja auch unter der jeweiligen Inspire-Themen subsumieren. Ich verstehe die Frage nicht, aber du bestimmt.
Nö. Also es sind die Inspire-Datensätze, die bereitgestellt werden müssen von den jeweiligen geodatenhaltenden Stellen. Und wenn das also andere Quellen sind als die Originalquellen bei den geohaltenen Stellen, gibt diese HVD-Verordnung also keinen Zugriff auf die Original-Geodaten, sondern nur auf die Geodaten, die nach Inspire bereitgestellt werden müssen und wie sie nach Inspire bereitzustellen sind. Und noch als Nachgang, die Welt könnte so einfach sein, was machen wir da mit den ganzen Juristen? Nee, das können wir nicht machen.
Sie könnten arbeiten. Wir haben noch eine Frage im Saal.
Ist zu erwarten, dass die Durchführungsverordnung vielleicht noch eine neue, weitere Version kriegt, weil es fehlen ja doch einige Sachen, wie zum Beispiel, woran erkenne ich denn, dass es ein HVD-Datensatz ist? Also mir ist nicht bekannt, dass es zum Beispiel ein definiertes Keyword-Schlüsselwort für die Metadaten gibt. Oder man muss auch noch unzufrieden sein, glaube ich, da steht auch noch was von Atomfeeds als Bike-Download und ich glaube, damit können wir uns nicht zufrieden geben. Deshalb besteht die Hoffnung zumindest, dass man da noch, also ich habe den Eindruck, man ist noch nicht fertig.
Wie gesagt, also auf EU-Ebene, das ist ja ohnehin ein iterativer Prozess, also das wird vermutlich nicht die letzte Verordnung sein, aber hochwertige Datensätze sind künftig als solche auch in den Metadaten zu kennzeichnen. Also das wird dann auch in den entsprechenden Metadaten der Inspire-Daten vermerkt sein, dass es hochwertige Datensätze sind, damit auch wirklich klar ist, das sind dann die entsprechend zu lizenzierenden und abzugebenden Daten. Also die Einwand war dann noch, was schreibt man genau da rein, weiß ich auch nicht, aber ich denke, das ist ein lösbares Problem. Und wenn man das Veröffentlichungsdatum der Richtlinie oder die Abkürzung im Amtsblatt reinschreibt.
Gut, wir waren noch eine Fragemeldung hier und dann soll das auch die letzte sein.
Ja, eine konkrete Frage zur Situation in Deutschland. Ist da irgendwas angedacht oder bekannt, dass es da auch eine Liste von hochwertigen Daten gibt, wo dann vielleicht mal deutschlandweit einheitlich Daten zur Verfügung gestellt werden müssen?
Nö, Inspire verpflichtet sind ja die einzelnen geodatenhaltenden Stellen. Die Inspire-Daten sind ja über die Geodateninfrastruktur Deutschland, Europa abrufbar und damit sind die Daten auffindbar und das muss aus EU-Sicht reichen, weil damit haben sie ja einen unionsweiten Geodatenraum geschaffen, wo jeder Marktteilnehmer sozusagen herausfinden kann, welche Datensätze verfügbar sind und dann eben über die Metadaten auch zu welchen Bedingungen und so weiter.
Okay, vielen Dank, Falk, für die Beantwortung. Weitere Diskussion dann heute Abend bei der Abendveranstaltung, wenn du Lust hast.